Willkommen zu einer weiteren Folge Zirkus Hotline. Heute rufe ich euch an aus Göttingen. Ich bin wieder zu Hause, also nicht zu Hause, sondern ich bin wieder in Deutschland nach meiner aufregenden Reise in Ghana, von der ich euch ja letzte Folge erzählt habe. In der Zwischenzeit bin ich aus Ghana zurück, war eine Woche in Hamburg und seit heute bin ich in Göttingen. Denn hier in Göttingen ist diese Woche die Rhönrad- und Seerad-Weltmeisterschaft, wo ich ja mitmachen werde, beziehungsweise davon habe ich euch ja schon so oft erzählt. Jetzt ist es endlich soweit. Ich weiß nicht, ob ich noch daran erinnern kann, aber meine allererste Podcast-Folge hieß irgendwie, ich habe Angst vor der Seerad-WM. Das ist jetzt schon echt einige Folgen her und eigentlich müsste man sich die nochmal anhören, weil es ist jetzt ganz, ganz viel passiert in der Zwischenzeit. Wir sind jetzt wirklich bei der Rhön- und Seerad-WM. Ich habe mich wirklich gut vorbereitet. Aber bevor ich euch erzähle über diese letzte Woche und was ich mir so für die WM vorgenommen habe und wie ich mich gerade fühle, wollte ich euch noch erzählen von meinem letzten Tag in Ghana. Denn für Leute, die sich wirklich alle Schulken anhören, in der letzten Folge hatte ich erzählt, wie mein Gig war in Ghana. Ich war 48 Stunden in Ghana, um dort bei einem privaten Event zu performen. Und ich hatte die Folge aufgenommen an dem Samstagabend, am Abend von dem Event. Aber dann gab es ja noch den nächsten Tag und es war ja wieder so ein aufregender Tag, beziehungsweise ich hatte mir vorgenommen, an dem Tag irgendwas von Ghana zu entdecken oder einfach so ein, man hat keine richtigen Erwartungen, aber man möchte was erleben in einem anderen Land, auf einem anderen Kontinent, was man sonst noch nicht erlebt hat. Und ich lerne super gerne Länder und Kulturen über das Essen kennen. Also ich finde es immer total wichtig, irgendwie was Lokales von vor Ort zu essen. Und ich hatte gar nicht so große Erwartung an den Tag, sondern ich wollte einfach irgendwas erleben. Ich wollte eine tolle Geschichte erzählen können. Ich wollte irgendwie das Gefühl haben, ich habe einen kleinen Teil von Ghana kennengelernt. Ich habe die Kultur irgendwie besser kennengelernt. Und ich hatte mir dann so ein bisschen wie in meinem Trip in Indien, ich weiß nicht, ob ihr euch da noch dran erinnert, aber ich war ja im November mit dem Cirque du Soleil in Indien. Da gibt es auch ein paar Folgen zu. Ich glaube, es gibt zwei Folgen dazu. Und da habe ich auch an einem Tag einfach, bin ich losgezogen, habe einen Tuk-Tuk-Driver gefunden, der mich rumgeführt hat und ich habe einfach Indien erlebt auf eine Art und Weise, die ich nie gedacht hätte. Und es war einfach so ein farbenfroher, schöner Trip und ich hatte einfach Lust, so was Ähnliches zu machen in Ghana. Natürlich, da muss man immer aufpassen, man darf nicht versuchen, Sachen zu rekreieren, man darf nicht versuchen, Sachen nochmal genau gleich zu erleben. Ich wusste, es würde anders werden, aber ich dachte mir, einen Fahrer zu haben, der mich irgendwo hinfährt, wäre ein smarter Anfang. Das heißt, bei unserem Event haben wir in einem Hotel gewohnt und die Venue war ein bisschen weiter weg. Das heißt, wir hatten Fahrer, die uns gefahren haben. Und einen der Fahrer habe ich gefragt, ob es nicht möglich wäre, am nächsten Tag mir ein bisschen Ghana zu zeigen. Ich habe ihm gesagt, ich würde gerne an den Strand. Ich habe ihm gesagt, ich würde gerne irgendwas kaufen, irgendwie ein Accessoire. Und ich wollte was Typisches essen von vor Ort. Und ich wollte auch auf einen Markt fahren. Und hat mir gesagt, ja, gar kein Problem, das kann ich dir arrangieren. Der Preis war dafür auch wirklich in Ordnung und er wollte mich am nächsten Tag um 12 Uhr abholen im Hotel. Es ist also spät nachts, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, aber ich habe den Podcast ja super spät aufgenommen. Das heißt, ich bin sehr spät ins Bett gegangen, bin dementsprechend spät aufgestanden, aber ich bin noch rechtzeitig aufgestanden, um zum Frühstück zu gehen. Ich glaube, das war so um kurz vor 10. Bin dann wieder zurück ins Zimmer, hatte so ein bisschen Organisatorisches zu tun und wartete auf meinen Fahrer, der mir ein Rendezvous gegeben hatte um 12. Es ist also jetzt mittlerweile 11:45. Ich check noch mal kurz ein mit dem Fahrer und sage, hey, holst du mich im Hotel? Ist alles cool? Und er sagt, oh, tut mir leid, ich habe gerade die Nachricht bekommen, ich muss noch mal zurück zur Venue, ich kann dich nicht fahren. Und dann war ich so, oh, mein toller Plan ist direkt ins Wasser gefallen. Es hat auch zu der Zeit draußen geregnet. Das heißt, ich war so ein bisschen so, oh nein, mein Tag in Ghana, was tue ich nun? Und dann kam sogar noch kurz danach eine Nachricht in die WhatsApp-Gruppe von dem Event. Leute, ihr müsst in 15 Minuten müsst ihr mit all eurem Gepäck unten in der Lobby sein, weil nämlich ihr nicht auf euren Zimmern bleiben dürft. Ursprünglich hatten sie uns gesagt, wir können bis zum Abend in unseren Zimmern bleiben, weil wir am gleichen Abend dann spät abends noch abgeflogen sind. Das heißt, auch da hatte ich irgendwie 10 Minuten Zeit, alles zusammenzupacken, runter in die Lobby. Ich hatte hier noch meinen riesigen Kronleuchter, denn ich bin hier mit dem Kronleuchter aufgetreten. Super voll bepackt, stehen wir dann in der Lobby, alle anderen Artisten auch und wissen gar nicht so richtig, was los ist. Und ich dachte die ganze Zeit nur so, oh nein, mein toller Tag vergeht. Schritt für Schritt verliere ich Stunden und kostbare Minuten, die ich dabei sein könnte, Ghana zu erkunden, hier in irgendeiner so einer nervigen Lobby. Dann kam auch noch dazu, das war auch ein bisschen skurril, es kam noch dazu, dass in dem Nebenraum irgendwie so eine Art Buffet aufgebaut worden würde. Und es kam eine, so eine Gospel-Singergruppe rein, die in einem Foyer gesungen haben. Was ja an sich richtig cool ist. Ich meine, wie oft sieht man eine Gospel-Singergruppe, die im Foyer vor dem Hotel singt? Und die haben auch gut gesungen. Aber es war wirklich laut. Es war eins von den Gebäuden, wo man einfach weiß, es ist nicht für Musik gemacht. Du hast ganz viele Leute, die in der Lobby warten, weil sie nicht genau wissen, wo sie hin sollen. Also diese laute Musik, das war einfach ein Überreizen von allen Synapsen. Das heißt, wir waren dann da und es war so ein bisschen, der Tag hatte so irgendwie noch nicht so gut gestartet. Und ich dachte schon, oh nein, wie können wir das jetzt nochmal rumdrehen? Die Zeit verging und das große Thema war, es war nicht klar, ob wir in dem Hotel bleiben könnten oder ob wir nochmal in ein anderes Hotel fahren, um einfach trotzdem noch Zugang zu haben zu Zimmern, sodass wir vielleicht nochmal duschen können, bevor wir fahren, bevor wir fliegen oder dass wir uns ausruhen können, weil nicht alle Artisten waren so interessiert daran, jetzt Ghana zu erkunden. Ich war da ein bisschen die Ausnahme. Viele andere wollten einfach nur in Ruhe in dem Hotelzimmer sein und das darf man den Leuten auch wirklich nicht übel nehmen. Also man darf nicht unterschätzen, wenn man die ganze Zeit immer am Reisen ist und immer wieder in neuen Kulturen, dann irgendwann ist auch das so ein bisschen überflutet. Und es gibt einfach Leute, die sagen, hey, ich war schon in so vielen Ländern, in so vielen Orten, ich brauche heute einfach einen Tag Ruhe nach so einem anstrengenden Showtag, weil der Tag davor echt anstrengend war. Das ist auch voll normal und kann ich auch voll verstehen. Aber war ja nicht das, was ich wollte. Ich wollte Ghana erkunden. Das heißt, wir sind dann in der Lobby. Ich rede ein bisschen mit den anderen Leuten, man versucht so das Beste draus zu machen und so gegen 2 oder so eröffnen sie das Buffet, was sie aufgebaut hatten. Und es war nicht so ganz klar, für wen das Buffet war, am Anfang waren wir auch gar nicht richtig eingeladen. Es war nämlich ein Riesenbuffet, wo sie unter anderem europäisches Essen hatten und tolle Stücke von Fleisch und Fisch und Gemüse und Aufläufe und gutes europäisches oder Western Essen und sie hatten aber auch eine riesige Section an afrikanischem Essen. Und dann nach einem kleinen Hin und Her war dann irgendwie doch klar, wir haben da die Möglichkeit dort auch zu essen und sie haben so ein paar Tische bereitgestellt, wo die Leute von dem Event essen können. Ich bin also dahin und hatte zu dem Zeitpunkt dann auch schon ein bisschen Hunger und fing erstmal an in der europäischen Section, weil ich die afrikanische gar nicht gesehen hatte, ein paar Sachen zu nehmen und dann drehe ich mich um und dann sehe ich, das ist eine riesen afrikanische Section und dann war ich so, oh, wow, spannend, okay, vielleicht habe ich ja die Chance, hier irgendwas zu essen, was ich noch nie probiert habe. Ich taste mich also daran, nehme mir so ein kleines bisschen von allem, was es da gibt und dann gibt es da so Plastiktüten und in der Plastiktüte, so eine kleine Plastiktüte, in der Plastiktüte ist wie so eine Kugel aus irgendeinem Getreide oder so eine Art Polenta, so eine Art Grießbrei, ist nicht so ganz klar, was es ist. Es ist auf jeden Fall eine Art von Teig, die in dieser Tüte drin ist. Und ich sehe das und dann nehme ich mir so eine Tüte und denke mir erstmal so, ich habe keine Ahnung, was das ist, aber sieht interessant aus. Und genau in dem Moment kommt jemand neben mich und sagt mir, hey, how are you doing? Und es war so eine Art von Hey, how are you doing, die beinhaltet hat, dass wir uns irgendwie schon kennen. Und die Sache war, bei dem Event waren wir so viele Leute, die gebucht waren. Artisten, aber auch ganz viele Tänzer und ganz viele Sänger, ganz viele Musiker und dann aber auch Leute drumherum, dass ich auch gar nicht genau wusste, wer alles in dem Hotel zu uns gehörte und nicht oder wer halt nicht zu uns gehörte. Und dieser Mann gehörte zu uns. Es war durch dieses Hey, how are you doing, war es impliziert, dass es klar war, dass wir zu dem gleichen Event gehörten. Und er nahm sich 2 solche Tüten mit diesem Teig drin. Und er war local, also er kam wirklich aus Ghana. Er war vor Ort gebucht worden für das Event. Dann haben sich also 2 solche Tüten und dann sehe ich das und gleichzeitig sagt er Hallo und dann sage ich, oh, like, do you know what this is? Im Prinzip frage ich ihn, ob er mir erklären kann, was es ist. Und er sagt mich, ja, das ist Fufu. Und ich habe natürlich damit nicht mehr Ahnung und erklärt mir ganz schnell, das legst du in eine Schüssel rein und dann machst du Suppe drüber und es gibt ganz viele verschiedene Arten von Suppen. Hat er mir dann gezeigt, es gab so große Suppencontainer, es gab mindestens 7 oder 8 verschiedene. Du nimmst die, die dir gefällt, gießt die dann über dein Fufu drüber und isst das Ganze mit der Hand. Und dann habe ich ihn angeguckt und war so, du isst Suppe mit der Hand? Und er so, ja, man isst Suppe mit der Hand. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er mir das zeigen kann. Und er sagt, klar, kann ich dir zeigen. Ich habe das Ganze sogar gefilmt. Er war ziemlich groß, das heißt, er hat sich 2 solche Plastiksäcke mit Fufu genommen. Ich nur einen und es war auch absolut ausreichend. Das war echt füllend. Und dann hat er mich gefragt, was für eine Art von Suppe ich drüber haben möchte und hat mir das eigentlich alles komplett präpariert. Dann sind wir zu den Kellnern hin und haben sie nach einer Schüssel Wasser gefragt. Also es hat eigentlich alles er gemacht. Ich habe einfach nur nachgemacht, was er gemacht hat. wir haben uns dann an den gleichen Tisch gesetzt und die haben uns eine Schüssel Wasser gebracht mit ein bisschen Seife drin. Und damit hat man dann seine rechte Hand gewaschen. Mit der linken durfte man gar nichts anfassen, sondern wirklich nur mit der rechten. Die wäscht man dann in dieser Schüssel. Und dann hat er mir gezeigt, wie man mit zwei Fingern in diese Schüssel reinsticht, mit den Fingern im Prinzip, in diesen Teig rein, dann mit dem Teig so eine kleine Kugel formt, mit der Suppe zusammen und die dann isst, von den Fingern, auch ohne wirklich zu kauen. Und er hatte so eine Handbewegung, die war unglaublich schnell. Also er wusste ganz genau, was er macht, beziehungsweise natürlich wusste er ganz genau, was er macht. Er ist damit aufgewachsen, das ist seine Art von Essen. Also einfach super schön zu sehen, wie er damit gegessen hat, wie wenn es die normalste Sache der Welt ist, einfach mit der Hand zu essen. Er hat auch, seine Finger wurden auch gar nicht so richtig schmutzig, sondern das war wirklich ganz natürlich und normal. Und dann hat er mir gezeigt, wie ich die Finger da reinschiebe, wie ich diese Kugel forme. Und natürlich in kürzester Zeit war meine ganze Hand voller Sapsch und voller Suppe. Es war richtig lecker. Ich mag auch, also ich bin jemand, der vom Typ her, ich mag Teig. Alle Arten von Teig, Kuchenteig, aber auch Pizzateig. Sachen, die nicht ganz durchgekocht oder durchgebacken sind, finde ich mega. Auch diese Korobälle, die ich immer wieder in meinen Stories zeige, die sind ja eigentlich auch so eine Art von Teig aus Nüssen. Also alles, was so ein weicher Teig ist, liebe ich absolut. Und die Konsistenz war richtig gut. Er hat mir dann erklärt, aus was das Ganze besteht. Ich werde es gleich nochmal nachgucken, weil wir haben es ja nämlich auch aufgeschrieben im Telefon. Er hat gesagt, es ist recht schwer, das gut herzustellen. Es ist nämlich Cassava. Das ist eine Art von Wurzel, wenn ich das richtig verstanden habe. Und Platane, das ist so eine Kochbanane, die zusammen geschlagen werden oder vermatscht werden in diese Art von Brei, auch gekocht werden und es gar nicht so einfach ist, da eine homogene Paste draus zu machen, weil die beiden sich einfach sehr unterschiedlich verhalten. Und er hat mir gesagt, das ist in der Herstellung doch recht kompliziert. Und dann die Suppe, die man drüber tut, kann man sich aussuchen, was man da für eine Suppe haben möchte. Er hatte irgendwie so eine Peanut-Suppe genommen. Ich hatte was ein bisschen Einfaches, so Chicken-Suppe genommen. Die Suppe, die ich genommen habe, war Chicken Light Soup, so nannte sich das Ganze. Und es war wirklich ein sehr, sehr typisches Gericht, wo ich danach auch dachte, das ist so typisch, ich kann mir vorstellen, dass man das bestimmt auch irgendwie in Berlin oder in anderen Großstädten finden kann. Ich fand das ganze Experience, mit den Fingern zu essen, ist eine Sache, die ich schon immer machen wollte, beziehungsweise die ich liebe. Also es hat irgendwie was, was mir wirklich sehr, sehr gut gefällt. Und das in Ghana machen zu können, war so eine coole Experience, so eine coole Erfahrung. Und eigentlich war das genau die Erfahrung, die ich am Morgen machen wollte. Als ich aufgestanden bin und mir gesagt habe, Lea, du möchtest irgendwie so Erfahrungen machen in Ghana, war das genau sozusagen, das wäre meine Traumerfahrung gewesen. Vor allem, weil er auch sehr, sehr gut Englisch gesprochen hat. Das heißt, wir konnten uns richtig gut verständigen. Er war local, aber er war teilweise auch irgendwie in London aufgewachsen. Das heißt, er war auch sehr, kannte sich sehr gut aus mit der europäischen Kultur, was natürlich auch nochmal hilft, wenn man dann Fragen stellen kann zu vielen Themen und er die nochmal anders versteht oder auch anders drauf eingehen kann. Super interessante Gespräche, super leckeres Essen. Und ich habe ihm dann auch irgendwie 5-mal gedankt dafür, dass wir diese Experience machen konnten, weil ich das wirklich so toll fand. Und ich habe ihm gesagt, ich bin heute Morgen aufgestanden mit der Hoffnung, ich wollte Ghana erkunden und die Top-Sache, die auf meiner Liste stand, war irgendwo richtiges traditionelles Essen zu essen von hier. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, hey, Lea, ich glaube, das war gut, dass du das hier gemacht hast, weil es war richtig gut zubereitet, es war richtig gute Qualität. Und je nachdem, wo du halt hingehst zum Essen, kann es halt schon mal passieren, dass du irgendwie was isst, was du halt nicht gut verdaust, also was einfach nicht für deinen Körper gemacht ist, beziehungsweise du halt das nicht gewohnt bist. Und hier im Hotel ist das Ganze halt sehr, sehr safe. Von dem her war es dann im Endeffekt auch so irgendwie genau die richtige Situation. Manchmal ist es ja so, dass Dinge passieren, der Fahrer, der mir abgesagt hat, dass wir dann in die Lobby mussten, dass sich alles so verzögert hat, war im Endeffekt alles richtig dafür, dass ich dann am Ende dieses tolle Essen essen konnte in der Lobby von dem Hotel. In der Zwischenzeit hatte sich dann es auch arrangiert mit unseren Zimmern. Also wir haben dann in der Gruppe irgendwie 3 oder 4 Zimmer bekommen, wo wir unsere Sachen ablegen konnten, wo man dann sich ausruhen konnte, wenn man nicht irgendwie losziehen wollte, wo man später auch nochmal duschen konnte. Und dann dachte ich, okay, jetzt ist der Moment gekommen, ich ziehe jetzt los, egal wo ich hingehe, ich gehe jetzt einfach mal zu Fuß los. Und ist dann ein anderer Artist ist dann mitgekommen, der wollte auch ein bisschen was erkunden und wir sind einfach losgegangen zu Fuß. Es hat geregnet, wir sind einfach los, weil es da gab es irgendwie so ein Einkaufszentrum oder so und da sind ein paar andere Leute hingegangen und haben gesagt, hey, dann gehen wir da einfach auch mit. Und auf dem Weg dorthin gab es so kleine Stände, so ein kleiner Markt und es war interessant zu sehen, weil halt alles irgendwie so halb zu war, weil es halt geregnet hat. Es war irgendwie so Rainy Season, wo es auch sehr viel geregnet hat insgesamt. Alles war sehr, sehr matschig. Wir sind dann so ein bisschen spazieren gegangen, kamen an einen Kokosnussstand. Die Kokosnuss hatte ich auch damals in Indien schon getrunken. Ich liebe frische Kokosnüsse. Und ich war so, ich krieg eine Kokosnuss, ganz klar. Und dann gucken mich die anderen Artisten, wir waren zu dritt, drei andere Jungs waren mit dabei, die gucken mich an und sagen so, was, bist du verrückt? Ist eine Kokosnuss? Bist du verrückt? Und dieses ganze bist du verrückt war halt, weil ganz vielen Leuten ganz viel Angst gemacht wurde, dass man halt, man hier irgendwas isst auf der Straße, dass man halt davon krank wird. Und es kann natürlich gut sein, dass man von einigen Sachen hier auf der Straße krank wird, aber eine Kokosnuss ist ja normalerweise einfach in sich zu, also in sich kann da gar kein anderer Keim rein. Man macht die komplett auf mit einem Messer und dann stecken sie zwar in den Strohhalm rein, aber der Strohhalm war davor in so einer Papierverpackung, also eigentlich ist es so das Safeste, was du essen kannst. Ich habe dann eine bestellt und weil ich halt eine hatte, wollten die anderen auch welche. Und dann gab es einen Artisten, der mit dabei war, der hatte noch nie in seinem Leben eine Kokosnuss getrunken. Und der war so geflasht und sich auch dann so bedankt bei mir, weil er es sonst natürlich nicht gemacht hätte. Und ich habe ihm den Mut gegeben, das auszuprobieren. Das war wirklich schön. Und dann sind wir weitergezogen in diese Shopping Mall, was eigentlich ein sehr enttäuschendes Erlebnis war, weil die Shopping Mall in Ghana sah genauso aus wie eine Shopping Mall in Europa. Die gleichen Läden, es gab irgendwie Pandora, es gab Decathlon, ist einfach so Marken, die man schon kennt, aber auch genau gleich. Also es war irgendwie sehr enttäuschend. Dann bin ich, zum Glück ist der andere Artist, der mit mir mit ist, hatte irgendwie so den gleichen Vibe und war auch so, boah, hier fühlen wir es gerade nicht so. Aber mittlerweile war halt schon ein bisschen Zeit vergangen. Wir hatten jetzt nicht mehr so viel Zeit. Es waren irgendwie noch so 2 Stunden übrig, bevor wir wieder zurück mussten zum Shuttle. Und haben so ein bisschen überlegt, was machen wir jetzt? Zu Fuß kommt man hier nicht so richtig weit. Und dann waren wir so, hey, lass uns doch einfach ein Taxi nehmen, um zum Strand zu fahren. Und dann haben wir ein bisschen Geld geholt, haben geguckt nach einem Taxi. Und lustigerweise wollten die anderen Leute nicht mit. Die waren so, hä, wieso wollt ihr jetzt an den Strand fahren? Es regnet doch, ist nicht so geil. Und ich dachte also, ist doch egal, wo wir hinfahren, egal, was wir machen, egal, ob es regnet, egal, wo wir hinfahren, wir werden irgendwas sehen, wir werden irgendwas erleben. Im Moment gibt es hier kein richtig oder falsch, sondern es geht hier einfach nur darum, Erfahrungen zu sammeln. Und auch nicht irgendwie wertende, bessere Erfahrungen oder schlechtere Erfahrungen, sondern es ging einfach nur darum, das Land zu sehen, die Stadt zu sehen, wir waren in Accra in Ghana, und einfach irgendwie Erfahrungen zu sammeln. Das heißt, nur ein anderer Artist ist mit mir los. Wir haben ein Taxi genommen, wir haben einen Rookie-Beginner-Mistake gemacht. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich weiß auch gar nicht, warum, weil ich das normalerweise eigentlich weiß. Aber wir sind eingestiegen ins Taxi, haben ihn gefragt, ob er uns zum Strand bringen kann, an einen coolen Ort. Hat er gesagt, ja, gar kein Problem. Und wir haben natürlich nicht den Preis festgemacht, was man immer machen soll. Also hier Top-Tipp von Lea. Das ist auch kein großer Top-Tipp, sondern eigentlich weiß es jeder, der irgendwie im Ausland reist. Wenn du in ein Taxi steigst, einfach so in einem Land, dann sagst du davor, wir wollen zum Strand fahren, wie viel kostet es? Und dann werden die sagen, wie viel es kostet. Dann ist es entweder ein adäquater Preis oder du kannst ihn noch irgendwie verhandeln. Aber so einigermaßen zu wissen, was diese Preise sind, beziehungsweise halt im Voraus den Preis festzumachen, ist ganz wichtig. Wenn du danach ankommst, so wie wir jetzt, dann hat er uns den Preis gesagt, also er wollte 200 Ghana-Geld, ich weiß jetzt leider nicht auswendig, wie das heißt, was, das ist umgerechnet so um die 25 Euro oder so, aber eigentlich hätte die Fahrt nicht mehr als 50 oder 60 gekostet, also der hat uns im Prinzip 4-mal den Preis zahlen lassen, den es eigentlich gekostet hätte. Im Endeffekt ist es immer noch nicht viel Geld, aber wir waren beide so, oh nein, wir haben uns einfach Rookie-Mistake. Und ab dem Moment, wo man dann halt ankommt mit dem Taxi und der sagt, ja, es kostet 200 und man hat den Preis davor nicht festgemacht, kann man ja nicht mehr verhandeln. Oder man kann verhandeln, aber man kann da nicht mehr viel sagen. Wir haben ja auch gesagt, hey, das ist aber teuer, so viel soll das nicht sein, aber was will man schon machen? Wir haben ihn dann auf jeden Fall dann bezahlt und waren so, okay, das war jetzt nicht so smart, aber gehört auch mit. Man erfährt Dinge, man erlebt Dinge in anderen Ländern, man lernt nochmal neu dazu. Eigentlich eine Sache, die man schon längst wusste. Man muss die Preise vom Taxi im Voraus festmachen. Und er hat uns dann zu so einer Art Strandbar geführt, die auch wirklich gut ausgesehen hat. Also war wirklich cool. Die hatte einen Pool und die sah sehr designt aus und die hatte dann so einen Zugang zum Strand. War wirklich sehr schön. Aber es hat halt geregnet. Es war nichts los und es war wirklich so, es fühlte sich so ein bisschen an wie so tote Hose oder halt auch so, ich glaube, es ist wahrscheinlich gerade Off-Season, weil Raining-Season ist. Das heißt, es war halt einfach nichts los. Wir sind dann dahin, haben einen Cocktail getrunken. Ich habe ein alkoholfreies Pina Colada. War interessant auf jeden Fall vom Geschmack. Und haben dann ein bisschen geredet und es war irgendwie sehr nett. Aber es war jetzt nicht irgendwie ein crazy Highlight oder sehr typisch für Ghana. Und ich wollte dann aber nochmal zum Strand. Und dann war ich so, okay, wenigstens einmal irgendwie Füße ins Wasser. Ich will sehen, wie der Strand hier aussieht. Und es war doch ein sehr wilder Strand. Also es waren jetzt nicht viele Leute, also eigentlich haben sich nur ein paar Kinder gebadet. Es waren auch recht viele Wellen da. Das Wasser war auch ein bisschen dreckig. Und es war jetzt auch nicht so gemacht, dass man so viel Zeit am Strand selber verbringt, sondern es war mehr so, dass man sich so in diese Strandbars setzt. Und ich wollte dann einfach nochmal kurz zum Strand, Füße ins Wasser und ein bisschen über den Sand gehen. Und Bailey, der Artist, der mit mir da war, der war so, oh, ich habe irgendwie schöne Schuhe an, ich will jetzt nicht in Sand. Das heißt, er ist einfach ein bisschen zurückgeblieben. Ich war nicht mal 30 Sekunden weg Richtung Strand, also ich habe ihn einfach dann in dieser Bar gelassen. Da kommt mir so ein junger Mann entgegen, also eigentlich ein Junge, der war vielleicht so 15, auf einem Pferd. Galoppiert einfach so tarink, 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 auf dem Pferd, auf dem Strand, mir entgegen. Hat mich gesehen, hat mich gespottet, war so, okay, die will ich haben. Und hat gesagt, do you wanna ride the horse? Und dann war ich so, ja, natürlich möchte ich das Horse reisen. Ich hatte nur nicht mehr sehr viel Geld, das heißt, wir haben uns auf den Preis geeinigt. Und dann hopp, hopp, hopp und zack, und ich saß auf dem Pferd. Und es war so ein Pferd, damit konnte man so ein bisschen rumgehen auf dem Strand und dann noch ein paar Fotos machen. Das war irgendwie sehr süß. Es war sehr klar, dass es für Touristen ist, aber es war irgendwie eine sehr süße Aktion. Und die lustigste Sache, die absolut lustigste Sache war, ich habe Bailey, den anderen Artisten, zurückgelassen und gesagt, hey, ich will einfach nur kurz meine Füße in Sand, ich möchte kurz die Füße ins Wasser, ich bin gleich wieder da. Wir mussten eh so in der Viertelstunde das Taxi nehmen, um wieder zurückzufahren. Ich bin keine Minute weg. Er dreht sich um und sieht mich und ich sitze einfach auf einem Pferd. Und dann sieht er das und kam dann auf den Strand zugelaufen, auf mich zugelaufen und war so, what the fuck, was hast du gerade, also wie sitzt du jetzt auf dem Pferd? Das war einfach, sein Gesichtsausdruck war, glaube ich, noch besser, als auf dem Pferd zu sitzen. Das war einfach unglaublich cool. Und wir haben dann beide total gelacht, haben dann Fotos gemacht, dann ist er auch noch kurz aufs Pferd. Das war einfach ein lustiger Moment, der so extrem random war und genau in dieses Thema reingespielt hat von so, ich will einfach irgendwas erleben. Es war so cool. Und in dem Moment, wir kamen dann wieder runter vom Pferd, suchten uns dann einen Uber, weil es gibt nämlich in Ghana auch Uber, super spannend. Und wir haben dann bei der Rückreise festgestellt, dass das Uber hat uns irgendwie nur 55 Ghana-Geld gekostet. Das heißt, ja, das war schon ein bisschen ein Scam, den wir hatten auf der Hinfahrt. Auf jeden Fall guckt er mich so an und sagt so, hey, wenn wir den anderen Artisten jetzt gleich zeigen im Hotel, dass wir einfach auf einem Pferd am Strand geritten sind, dann werden die sich so in den Po beißen, nicht mitgekommen zu sein. Und genau so war es dann auch. Wir waren dann 10 Minuten vor Zeit von unserem Shuttle, der uns zum Flughafen gebracht hat, waren wir da. Also perfektes Timing. Und haben natürlich sofort unsere Fotos rausgezückt mit uns auf dem Pferd. Und die anderen waren so, oh mein Gott, und das hätte ich auch gerne gemacht. Und da hat sich für mich nochmal bewiesen, wenn man irgendwo ist und Zeit hat, dann muss man losziehen, um Dinge zu erleben. Es ist einfach, man weiß nicht, was man erleben wird. Ja, es regnet, ja, es ist nicht die beste Situation, aber man weiß nie, was passiert. Und gerade in so einem anderen Land hat man einfach die Chance nochmal 5-mal so hoch, dass man einfach überrascht wird, dass man gar nicht weiß, was passieren kann. Man kann sich es eigentlich gar nicht vorstellen, weil einfach Dinge passieren könnten, die bei uns eigentlich gar nicht möglich sind. Dann kam auch schon der Shuttle, der uns zum Flughafen gebracht hat. Und zum Glück hatten einige von uns den gleichen Flug. Denn der Rückflug mit dem Kronleuchter war auch wieder so eine Aktion. Wir kamen dann zum Flughafen an. Ich habe wieder meine 4 riesige Gepäckstücke, 2 Wagen, auf denen ich das schiebe. Und sie wollen die Gepäckstücke nochmal besser verpacken. Das heißt, ich muss eins der Teile zu so einer speziellen Packstation bringen, dann wickeln die das ein in diesen Plastik, dann nehmen die aber keine Kreditkarte, sondern nur Bargeld, dann gehen wir irgendwie zu einem ATM, zu einer Maschine, um Geld abzuholen, aber da muss man eine riesige Summe an Geld, an Mindestgeld abholen, damit man Geld abheben kann. Da war ich so, nee, so viel Geld will ich nicht abheben, so viel Geld brauche ich nicht. Das heißt, haben wir überlegt, was können wir jetzt noch machen, dann haben wir Geld tauschen können, es waren alles so Stationen, hat alles ein bisschen Zeit gekostet, am Ende wieder zurück zu dem Schalter, den Kronleuchter aufgeben und es war dann so ein bisschen so, dass alles so lange Zeit gekostet hat, dass wir am Ende in der Security standen und es dann doch so war, dass wir eigentlich zu spät waren. Also man könnte sagen, man war eigentlich schon spät dran für den Zug, weil die Schlange auch sehr lang war. Und ich war da mit 3 anderen italienischen Artisten, wir haben total gelacht, wir haben irgendwie Storys erzählt, die Vibes waren richtig gut, die waren richtig gut drauf. Aber wir haben auch so ein bisschen gemerkt, ui, 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 vielleicht müssen wir bald mal jemanden fragen, ob die uns vielleicht durchlassen oder so, damit wir den Flieger noch kriegen. Und wir waren aber sehr tiefenentspannt. Und was ich so mochte, war diese Energie von diesen 3 Jungs, weil wir dann an einer Stelle von der Schlange kamen wir ganz dicht an die spezielle Business-Flight-Schlange oder wo auch die Crew von den Fliegern reingeht. Und da war gerade die Crew von KLM, die haben so blaue, coole Anzüge und da ist eine Dame, die ist cool gestylt und dann sagt einer von den Jungs, oh wow, ihr Anzug ist aber toll, das ist eine tolle Farbe. Und dann sagt sie, oh, danke schön. Und dann sage ich, das ist doch der KML-Anzug, KLM-Anzug. Und dann sagt sie, oh ja, richtig gut informiert. Und dann sagte ich, sie fliegen doch bestimmt jetzt gleich nach Amsterdam. Und dann sagte sie, richtig, sie sind ja wirklich gut informiert, fliegen sie auch nach Amsterdam? Und dann sagte ich, nein, wir fliegen nach Brüssel. Denn ich bin zwar zurück wieder nach Hamburg geflogen, aber über Brüssel. Und ich meinte, aber wir haben Freunde, die sind in dem Flug nach Amsterdam. Deswegen wusste ich auch, dass der Flug nach Amsterdam geflogen ist, weil wir andere Artisten, also eine andere Gruppe der Artisten, ist nach Amsterdam geflogen. Wir reden noch kurz mit der Dame, ein bisschen hin und her. Und das ganze Gespräch hat aber eine Security-Person gehört, die da steht und sagte so, ihr fliegt nach Brüssel? Ja, dann kommt aber mal mit. Und dann hat sie uns die ganze Linie, die ganze Line, die ganze Schlange skippen lassen. Hat uns durchgewunken und wir mussten nicht mehr fragen, ob wir das durften. Es war einfach irgendwann, wir haben einfach so gemerkt, boah, wir sind gerade in diesem Vibe, in dieser Energie, wo die Sachen einfach so passieren, wie sie passieren. Man muss einfach nur irgendjemand ansprechen und Dinge passieren. Wir sind durchgewunken worden, durch Security durch, waren dann noch ganz schön auf Toilette und dann mussten wir wirklich auch schon einchecken. Wir waren wirklich schon spät dran, also das Boarding hatte schon längst gestartet und wir waren einer der letzten auf dem Flieger. Die drei Jungs gehen durch, wunderbar, wunderbar. Ich gehe durch, meine Bordkaste macht so ein Beep-Beep-Geräusch und funktioniert nicht. Und da könnte man natürlich in Panik verfallen, wenn die Bordkarte nicht funktioniert. Aber aus meiner kleinen Erfahrung, Reiseerfahrung, ist das normalerweise ein gutes Zeichen, wenn die Bordkarte nicht geht. Weil das heißt, sie haben dich irgendwo anders hingesetzt. Aus irgendeinem Grund ist wahrscheinlich der Flug überbucht und du musst woanders sitzen. Das ist normalerweise in einer besseren Preiskategorie von Sitz. Das heißt, ich war schon so, oh, vielleicht haben die mich abgegradet. Sie gibt mir eine neue Bordkarte und sagt, sie fliegen jetzt zurück in Economy Plus. Und ich war so, ja, Halleluja. Economy Plus ist kein Business Class, ist auch kein First Class, sondern es ist zwischen Business Class und Economy. Es sind einfach nur Sitze, die haben deutlich mehr Platz für die Beine, deutlich mehr Platz neben einem, können sich deutlich weiter zurücklehnen, man hat besseres Essen, es ist einfach alles sehr viel bequemer. Und es war ein Flug zurück, der ging über Nacht. Flug startete irgendwie um 10.30 Uhr und ich bin irgendwie gelandet morgens um 6 oder so. Es war wirklich ein Flug, wo man halt schlafen möchte. Und vor allem am nächsten Tag war Montag, wollte ich auch wieder einen normalen, in Anführungszeichen, Arbeitstag in Hamburg machen. Ich hatte vor zu trainieren und ich wollte halt versuchen, so viel wie möglich zu schlafen und habe das durch dieses tollen Economy Plus Sitz einfach so viel besser schlafen können. Das war irgendwie so der krönende Abschluss von diesem ganzen Trip, wo ich dachte, boah, krass, ich habe das jetzt gerade in den letzten Folgen immer wieder so ein bisschen angedeutet, aber ich fühle mich gerade so sehr connected mit mir oder ich fühle mich sehr gut mit mir. Und wenn man in dieser Energie ist, dann passieren einem irgendwie tollere Sachen. Man kann irgendwie mehr vertrauen auf das Leben. Es ist gar nicht so, also ich habe auch eine spirituelle Seite und ich glaube auf jeden Fall an Energien und dass man Sachen anziehen kann und so. Aber auch wenn man gar nicht so tief gehen will, ist es, glaube ich, schon so, dass wenn man in seinem Element ist, wenn man sich einfach gut fühlt, dann passieren einem so tolle Sachen. Die Sachen fallen so, die passen zusammen. Es ist wie wenn die Puzzleteile sich von alleine finden. So ein bisschen wie die Erfahrung am Morgen. Ich wollte auf das Essen essen. Und das afrikanische Essen hat mich gefunden über einen Weg, den ich nie gedacht hätte, weil ich einfach Ewigkeit noch in der Lobby sitzen musste, um zu warten. Und so war das irgendwie auch mit diesem Sitz. Ich musste wieder zurück und ich wusste, es wird eine kurze Nacht und dann hat mich der Sitz gefunden. Ist vielleicht jetzt ein bisschen spirituell, dieser ganze Teil, aber für mich ist es doch so ein Zeichen zu spüren, dass ich gerade irgendwie in einem Punkt bin im Leben, wo Sachen passen, wo Sachen sich gut anfühlen, wo ich sicher bin, wo ich mich sicher fühlen kann, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich glaube, das ist mehr so das, dass es immer wieder so kleine Zeichen gibt, die einem einfach zeigen, hey, ich mache gerade alles richtig. Und es ist auch wirklich nicht nur passiv. Also es ist nicht so, dass man sagt, man lehnt sich zurück und die Dinge passieren einem, sondern es sind so viele Kleinigkeiten, die man dann aktiv verändert, wenn man sich gut fühlt. Also wenn man in einer Lebensphase ist, wo einfach die Dinge passen, verhält man sich natürlich auch anders als in einer Lebensphase, wo man sich vielleicht nicht so gut fühlt. Zum Beispiel diese Kleinigkeit, mit dieser Stewardess geredet zu haben, sie angesprochen zu haben auf ihren Anzug, dann hin und her zu Ping-Pong, das war ja ein aktives auf sie zugehen. Zwar nicht mit dem Ziel, dass wir die Schlange skippen können, sondern das Ziel war eigentlich nur, es war nett, aber es ist trotzdem eine Art und Weise zu kommunizieren, die man nur macht, wenn man sich auch auf eine bestimmte Art und Weise fühlt. Und es gibt Leute, die nennen es irgendwie Mojo, es gibt Leute, die sagen irgendwie sich fühlen, oder es gibt verschiedene Arten, wie man darüber redet, aber für mich ist es einfach nur so, in seinem Element zu sein und zu spüren, dass man am richtigen Moment, am richtigen Ort ist. Ja, und damit hat sich dann auch schon meine Reise nach Ghana beendet. Es war ja wirklich ein ganz kurzer Trip. Das war mein 6. Kontinent, auf dem ich jetzt performt habe. Das ist für mich eine große, große Sache. 6 Kontinente, das ist schon krass. Und es war auch wirklich eine tolle Erfahrung, diese Erfahrung nochmal zu machen, eine Woche vor der WM. Weil ich ja auch am Anfang so ein bisschen gezögert habe, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Das ist ein bisschen risky, wenn es einfach zu anstrengend ist, nimmt es zu viel von meiner WM-Vorbereitung weg oder so. Aber im Endeffekt war es absolut die richtige Entscheidung. Ich habe mich schon Tage vor dem Trip eigentlich schon bereit gefühlt für die WM und ich wusste, ich habe im Anschluss dann nochmal eine ganze Woche Zeit, um noch einfach Sachen zu verfeinern. Und es hat mir auch nochmal gezeigt, wer ich bin. Ich bin Zirkusartistin, das ist mein Leben, das ist mein Lifestyle, das sind die Sachen, die ich toll finde. Dafür brenne ich, einen Tag in Ghana verbringen zu können, neue Artisten, Freunde kennenzulernen, neue Menschen kennenzulernen, Kulturen, Leute zu berühren mit meiner Performance, Sachen irgendwie zu verändern. Das ist alles so meins und durch diese ganze Erfahrung im Wettkampf habe ich manchmal so ein bisschen das vergessen oder ein bisschen das so verloren. Und die Wettkampfkür, die ich präsentiere bei der WM jetzt diese Woche, jetzt am Donnerstag, ist mein erster richtiger Wettkampfstag und ist auch einer der wichtigsten Tage. Die Kür, die ich performe, ist auf die Musik This Is Me vom The Greatest Showman, von dem Film. Im Prinzip inszeniere ich oder im Prinzip bin ich eine Zirkusartistin, die sich so zeigt, wie sie wirklich ist. Also es hat eigentlich schon sehr viel Tiefe, diese Performance. Und nochmal daran zu erinnern zu werden, wer ich bin, durch so eine Art von Gig, durch so eine Art von Reise, hilft mir einfach extrem, das nochmal zu festigen und mir nochmal Sicherheit zu geben, viel, viel, viel tiefer drin. Und ich habe im Nachhinein dann nochmal eine Woche Zeit gehabt. Ich trainiere jetzt gerade ganz viel mit Carina. Carina startet im Rhönrad, auch bei der Rhönrad- und Zierrad-WM. Wir haben nochmal viele Kleinigkeiten in der Kür verändert. Wir haben eine Wettkampffrisur ausgetestet, die sie an mir gemacht hat. Wir waren Kleidung einkaufen, weil ich auch noch ein Outfit brauche für den Freitag. Da ist nämlich das Battle. Und ich brauchte auch ein Outfit für mein Technical-Programm. Das ist diese zweite Kür, die ich noch zeige. Wir haben einfach sehr viel Zeit miteinander verbracht. Sie hat auch bei mir gewohnt. Und wir haben diese ganzen Kleinigkeiten dann auch noch gemacht. Also sozusagen der technische Teil für die Weltmeisterschaft habe ich dann auch nochmal vorbereitet. Aber ich glaube, was in diesem Fall und auch bei der ganzen WM für mich viel wichtiger sein wird als die Technik, ist, wie ich mich fühle, wo ich emotional gerade stehe, wie sicher ich mich fühle und wie sicher ich mich darin fühle, diese Kür zu verkörpern. Und umso mehr man da auch wirklich aus sich selbst schöpft, also umso mehr man der ganzen Sache Tiefe gibt, umso einfacher ist es am Ende, das zu machen. Und deswegen denke ich mir, es war absolut die richtige Entscheidung, das gemacht zu haben. Natürlich war das verbunden mit Schlafdefizit, mit Aufregung, mit Stress, mit auch einigen Impfungen, wo man auch sagt, sich jetzt impfen zu lassen, so kurz vor dem Wettkampf und so, ist jetzt eigentlich nicht so perfekt. Aber ich nehme das alles in Kauf, weil ich am Ende doch das Gefühl habe, das hat sich ausgezahlt, beziehungsweise ich weiß es jetzt schon, egal wie die WM sein wird, es hat sich ausgezahlt. Diese Reise hat mir so viel gegeben auf so vielen Niveaus. Es war auch wieder eine Reise, die ich ganz alleine gemacht habe. Und hin und wieder so eine Erfahrung zu machen, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Dass man irgendwo hinkommt, Leute kennenlernt, alleine, die Reise vorbereitet, alleine, dort performt, alleine, sich traut irgendwie Ghana zu besuchen, alleine. Am Ende ist jemand mitgekommen, aber ich war die Person, die Idee hatte oder die das Ganze initiiert hat. Diese Erfahrungen zu machen, sind so unglaublich wichtig für alles Mögliche, nicht nur den Wettkampf, aber auch einfach Persönlichkeitsentwicklung und auch einfach zu sehen, was es noch so auf der Welt gibt. Ich meine, das ist so ein Bonus, den ich habe durch meinen Job, dass ich die Möglichkeit habe, Sachen zu sehen oder hinter Vorhänge zu gucken, wo man sonst nie hingucken kann. Aber alleine Fufu gegessen zu haben mit jemandem vor Ort, der mir genau erklärt hat, wie man das isst, wie das zu sein hat, wie man es herstellt, war für mich so eine bereichernde Erfahrung, dass ich sage, es hat sich alle Male gelohnt, diese Reise zu machen. Ja, und nun sitze ich in meinem Hotelzimmer hier in Göttingen. Ich bin schon einen Tag früher angereist, weil mein Team aus Trittau, wo ich mich vorbereitet habe, die letzten Wochen über in Hamburg, also in der Nähe von Hamburg, die sind auch schon einen Tag früher angereist. Das Hotel ist ein bisschen ein besseres Hotel, hier gibt es einen Wellnessbereich, wir gehen morgen in die Sauna, wir haben den Abend schon miteinander verbracht und es ist so ein kleiner Ease-In into diese Woche. Das ist nämlich eine ganze WM-Woche, also der Wettkampf findet statt am Donnerstag, also meiner jetzt für Sierat, Am Donnerstag ist Mehrkampf, am Freitag ist Battle, am Samstag ist Finale, habe ich schon ein paar Mal erklärt. Mein wichtigster Tag ist der Donnerstag, es wird dazu auch einen Livestream geben, zu allen Wettkämpfen wird es einen Livestream geben. Ich werde die verlinken auf Instagram, ich werde die auch in den Shownotes verlinken. Die ganz genaue Uhrzeit, wann ich dran bin, ist immer so ein bisschen schwierig herauszufinden, weil es immer so eine große, so ein großer Zeitraum ist, dazwischen irgendwo trete ich an, aber es ist auf jeden Fall später Nachmittag am Donnerstag, das ist der wichtigste Tag in Göttingen, da kann man auch vor Ort herkommen, wenn man möchte, sich das live angucken, aber es wird auch einen Livestream geben. Und davor ist zum Beispiel morgen jetzt am Sonntag, ist einfach nur ankommen. Dann am Montag sind die ersten Trainingseinheiten. Man muss ja auch trainieren auf dem Boden, wo dann der Wettkampf stattfindet, weil jeder Boden ist anders und umso mehr Zeit man auf dem Boden verbringt, umso besser. Dann gibt es einige offizielle Meetings. Ich bin auch für Spanien, ich starte hier für Spanien, da bin ich auch Delegationsleader. Das heißt, ich bin auch eingeladen zu einfach so ein paar offiziellen Meetings, Begrüßungen, weil natürlich auch die Sportart insgesamt, also alle Leute, die jetzt zu Rhönrad und zu Sierrad dazugehören, die sehen sich ja auch nicht so oft, gerade international. Und da werden viele Sachen besprochen, Sachen nochmal verändert oder vor allem gibt es einfach sehr viele Gespräche und es ist schön, einfach die Leute aus der Community nochmal kennenzulernen oder besser kennenzulernen. Dann gibt es eine offizielle Eröffnung und der Wettkampf startet offiziell am Mittwoch, aber Mittwoch ist nur Rhönrad dran. Das heißt, ich bin wirklich eine ganze Woche vor Ort und kann mich jetzt voll und ganz konzentrieren auf diesen Wettkampf. Ich glaube, ich bin super gut vorbereitet. Also ich wüsste nicht, was ich jetzt noch verändern kann. Ich bin sehr gespannt, wie es sich morgen anfühlen wird mit dem Boden. Ich habe schon überlegt, ob ich die nächste Podcast-Folge anstelle, sie so in einem Male aufzunehmen, ob ich sie so aufnehme in Tagen, also so Tag 1, Tag 2, Tag 3. Mal gucken, was am Ende irgendwie besser passt, wie sich das so anfühlt. Aber es ist wirklich so, dass ich Lust habe, diese Woche hier zu genießen. Ich habe Lust, ganz viel Content zu machen, euch mitzunehmen. Zeit mit Menschen zu verbringen hier, die ich kennengelernt habe, die einfach total toll sind, wie zum Beispiel Carina. Wir verstehen uns so gut, es macht so viel Spaß mit ihr zusammen. Und ja, das einfach auch zu genießen, dass ich mich so lange Zeit darauf vorbereitet habe, so viel Kraft und Energie hier reingesteckt habe und ich möchte am Ende einfach sagen, hey, ich habe mein Bestes gegeben und ich habe das Ganze auch wirklich genossen. Also, dass ich auch wirklich sagen kann, ich hatte eine schöne Zeit hier. Das ist mir das Allerwichtigste. Und in den letzten Trainingseinheiten hatte ich auch noch eine Idee, denn in meiner Kür, also die Musik von der Kür ist die Musik von Greatest Showman, This Is Me, findet man auf Spotify, YouTube, wo auch immer. Und es gibt so Chöre, die mitsingen in der Nummer und ich habe definiert, wo diese Chöre sind und habe mir vorgestellt, wie cool wäre das, wenn das Publikum diese Chöre mitsingen würde. Das heißt, ich habe dazu zwei Videos gemacht, um das ein bisschen zu erklären. Ich bin sehr gespannt, ob das irgendwie funktionieren wird. Kann natürlich sein, dass es gar nicht funktioniert, je nachdem, wie groß die Halle ist und wie viele Leute davon wissen, wird es entweder funktionieren oder gar nicht funktionieren, aber das ist ja auch gar nicht schlimm. Und was ich auch den Leuten gesagt habe, die kommen, um mich zu unterstützen, ist, dass sie etwas Rotes tragen sollen, sodass ich sie sehen kann in der Menge vom Publikum. Das heißt, wenn ihr kommt, wenn du kommst, dann zieh auf jeden Fall was Rotes an, damit ich dich und euch sehen kann. Ja, und dann wahrscheinlich so zum Schlusswort zu kommen. Ich habe ja gesagt, meine allererste Podcast-Folge hieß oder heißt, ich habe Angst vor der Sierrad-WM, wo ich wirklich erläutert habe, was mir daran Angst macht, warum ich Angst habe. Und ich hatte wirklich auch Angst. Und ich muss auch nochmal sagen, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, aber die Vorbereitung jetzt für diese Sierrad-Weltmeisterschaft war eine ganz andere als letztes Mal. Vor 2 Jahren, als ich da gestartet bin, war das so ein bisschen so ein Experiment. Ohne Erwartung bin ich da rein geschlittert, habe mich zwar vorbereitet und auch viel Zeit rein investiert, aber nichts im Vergleich zu dieses Mal. Also dieses Mal bin ich durch so viele verschiedene Emotionen gegangen. Ich hatte ganz viele Schwierigkeiten, auch so mit den Erwartungen zu kämpfen, Erwartungen von anderen, Erwartungen von mir. Ich habe dieses Mal auch keinen festen Coach, das heißt, ich mache ganz viel mehr alleine. Ich musste mir irgendwie so eine neue Bubble finden oder auch einfach neue Kontakte, wo ich jetzt zum Beispiel mit Carina eine richtig tolle Freundin gefunden habe und es einfach super viel Spaß macht, zusammen zu trainieren. Wenn ihr sie noch nicht kennt, es gibt eine ganze Folge zusammen mit Carina. Carina ist ausgebildete Ärztin, aber performt und macht Wettkämpfe im Rhönrad. Sie kommt aus dem Wettkampfsport und mit ihr habe ich einfach eine total tolle Freundin gefunden. Ja, ich glaube, die andere Sache war einfach auch so ein bisschen meinen Grund zu finden, warum ich das nochmal machen will, warum ich mich nochmal in Anführungszeichen beweisen will, weil ich ja eigentlich das schon gemacht habe. Ich habe schon gewonnen, ich habe vor 2 Jahren gewonnen, ich bin Sierrad-Weltmeisterin. Es ist ein Nebenprojekt, ich nenne es immer Sidequest. Eigentlich auf meiner auf dem ganzen Werdegang als Artistin ist es ein Sidequest. Es ist nicht mein Traum gewesen, das zu gewinnen oder hier mitzumachen. Es ist nicht irgendwie, es hat jetzt keine größeren Benefits. Ich verdiene dadurch kein Geld. Es ist recht teuer. Es ist wirklich, um mich zu challengen, anders zu trainieren und um auch, weil mir dieser Sport Spaß macht. Es macht mir Spaß, mit Regeln zu trainieren. Es macht mir Spaß, anders zu trainieren als für eine Show. Und es macht mir Spaß, ein Ziel zu haben. Es macht mir Spaß zu sehen, wo ich letztes Mal war und wie ich mich verbessert habe in 2 Jahren. Das kann man ja immer nur so richtig gut erkennen, wenn man gute Maßstäbe hat oder sich ja gute Messpunkte hat im Prinzip. Und da kann ich zum Beispiel richtig sehen, okay, das hat sich verbessert, das hat sich nicht verbessert. Also das zeigt einem einfach so viel auf. Ich finde es auch total spannend zu sehen, wie ich mit Druck und Stress umgehe, wie ich mich vorbereite auf so eine Performance, wo es auf den Punkt performt sein muss. Ich finde es total spannend, dass die WM dieses Jahr in Deutschland ist. Also es gibt so ganz viele verschiedene Punkte, die dazu geführt haben, dass ich gemerkt habe, ich muss es auf jeden Fall nochmal machen und ich habe da auch richtig Lust zu. Aber es hat sehr lange gedauert, wegzugehen von dieser Angst und von so einer Art von Negativität, die um diese Wettkampfsituation drum lag, zu etwas sehr Positivem, wo ich jetzt bin. Und ich glaube, es kam durch bessere Vorbereitung, es kam durch so intrinsische Motivation und wirklich für sich festzulegen, warum mache ich da mit, was sind die Gründe. Und es kam aber auch ganz stark durch ein Netz an Menschen, die mich supporten. Ich habe auch wirklich, meine Familie kommt, viele Freunde, die kommen. Ich habe ein großes Netzwerk an Leuten, die mich voll supporten. Und ich muss auch sagen, euren Support auf Social Media, das hilft auch unglaublich. Also zu wissen, dass es Leute gibt, die Lust haben zu sehen, wie ich das mache, dass ich das mache. Und natürlich kommt da auch so ein bisschen die Pressure mit. Aber ich habe es wirklich geschafft, in den letzten Wochen dieses Gefühl zu verwandeln von etwas, was Negatives und Angst macht, zu etwas sehr, sehr Positivem. Und deswegen habe ich so ein bisschen das Gefühl, es kann eigentlich gar nicht schiefgehen. Es kann gar nicht schiefgehen, weil ich mit einer positiven Art hier reingehe, weil ich mit einem positiven Gefühl hier reingehe und weil ich mit so einer, ja, mit einer Leichtigkeit reingehen. Ich hoffe wirklich, dass es so bleibt. Jetzt im Moment ist es der Tag vor der Anreise. Es kann natürlich immer noch sein, dass hier diese Woche irgendwie Sachen passieren oder der Boden so schlimm ist, dass ich denke, oh mein Gott, meine ganze Vorbereitung, ich fühle mich unsicher. Es können natürlich immer noch Sachen passieren, aber ich glaube es nicht. Im Moment fühle ich mich sicher, ich fühle mich bereit, ich habe Lust auf die Menschen. Wir sind auch dieses Jahr im Team Spanien. Oh, das habe ich noch gar nicht erzählt. Das werde ich erzählen. Das ist noch die letzte Anekdote oder die letzte kleine Geschichte für die Folge dieses Mal. Dieses Jahr im Team Spanien starten wir, 2 Artisten starten oder 2 Turnerinnen starten für Spanien. Ich und dann startet noch eine andere Artistin, die nennt sich Sarah, die kommt ursprünglich aus den Staaten, hat er natürlich auch einen spanischen Pass und die trainiert gerade an der Zirkusschule in Montreal im ersten Jahr. Also sie ist, und ich glaube, das ist jetzt wie lange her, dass ich nicht mal in Zirkusschule, ich bin in die Zirkusschule gekommen 2011, 15 Jahre später, also 15 Jahre nachdem ich an der Zirkusschule war, ist sie an der Zirkusschule im SIR. Richtig cool. Und sie trainiert mit meinem allerersten SIR-Radcoach. Er nennt sich Eric Deschenes, mein allererster Coach, der mir wirklich das Waltzen beigebracht hat, also die Basis von der Basis, mit dem trainiert sie und den bringt sie auch mit. Das heißt, er wird auch hier sein, er wird auch vor Ort sein. Und wir formen das Team Spain. Wir haben 2 Starterinnen, wir haben 1 Kampfrichterin, die Liz, die macht auch SIR, auch richtig cool. Und wir haben den Coach Eric. Das heißt, wir sind 4 Leute, 4 Team Spain, die auch so eine richtig coole Energy haben. Also freue mich total, Eric wiederzusehen. Sarah kenne ich auch ein bisschen. Und das ist auch für mich nochmal so eine Art Full-Circle-Moment, dass ich halt nochmal zusammen mit Eric trainiere oder mit Eric Zeit verbringe und dass er auch sehen kann, wie ich mich in der ganzen Zeit weiterentwickelt habe. Das ist natürlich auch für ihn bestimmt ziemlich krass. Und auch mit Leuten zusammen zu sein, die aus der Zirkusszene kommen, in diesem Wettkampf, gibt mir auch nochmal viel mehr, ich würde sagen, Halt oder Sicherheit oder Zugehörigkeitsgefühl. Und es passt auch wieder zu diesem Thema, This Is Me, diese Zirkusartisten-Thema, weil natürlich die Leute, die bei mir sind und um mich rum sind, in meine Welt passen, beziehungsweise aus meiner Welt kommen. Und ich bin sehr gespannt, wie das wird hier. Ich bin auch sehr gespannt auf Sarahs Kür. Ich bin sehr gespannt, ja, ob ich es schaffe, mit dem Druck umzugehen, ob ich es wirklich genießen kann, ob die Leute auch mitsingen bei meiner Kür, ob hier die Tickets gut verkauft sind und die Hallen voll sind. Also der ganze Vibe, ich freue mich total. Ich bin total offen für alles. Und ich gehe da, glaube ich, so ein bisschen rein, oder das ist mein Ziel, ist da reinzugehen, so ein bisschen wie in das Ghana-Projekt, dass ich sage, ich bin vorbereitet, ich habe alles, was ich brauche, ich kann das, aber ich lasse mich überraschen, was passiert und ich freue mich drauf und eigentlich egal, was passiert, es wird aufregend, es wird toll und ich hoffe sehr, ihr seid mit dabei und in der nächsten Folge werdet ihr dann erfahren, wie es für mich gelaufen ist. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir hören uns dann nächste Woche. Ich weiß gar nicht, ob man das hören kann im Mikrofon. Vielleicht kann man das hören. Das will ich noch beenden sagen. Ich bin ja gerade schon in meinem Hotelzimmer in Göttingen. Ich nehme natürlich diese Folge wieder sehr spät auf. Kennt ihr ja, Lea Klassik. Ich sitze hier gerade an meinem Fenster. Das Fenster ist offen, weil hier so eine Hitzewelle war. Die Sonne geht so ganz langsam auf. Also es ist schon spät, es ist 4 Uhr nachts. Und man kann so die Vögel hören, das Vögelgezwitscher. Und mit diesem schönen Gefühl von so frischem Morgenwind, Sonne, die aufgeht und Vogelgezwitscher, werde ich jetzt gleich noch kurz den Podcast editen, dann hochladen und dann ganz entspannt und ruhig ins Bett gehen. Ist auch gar nicht schlimm, dass ich spät ins Bett gehe, weil ich morgen wirklich komplett mich ausruhen kann. Hier gibt es eine Sauna, hier gibt es einen Pool, es wird ein ganz ruhiger Tag. Und dann starte ich Montag ganz früh mit meinem ersten Podiumstraining. Und dann geht es auch schon los in die Wettkampfwoche für die Sier- und Rhönrad-WM 2026.